Mit diesen Eindrücken von der Wanderung der Frauen möchte ich euch herzlich begrüßen in der Evangelischen Gemeinde Alwisrieden. Vor allem auch die Gäste unter uns, die das erste Mal da sind, das zweite Mal. Herzlich willkommen, fühlt euch wohl. Wir sind mitten in einer Serie, beziehungsweise nicht mitten drin, sondern am Schluss von einer Serie vom Elia, wo aus der Bibel heraus sein Leben beschreibt. Ich wollte zuerst eine Umfrage machen, weil es ist immer schwierig, so um 2 Minuten ab 10 Uhr schon eine Umfrage machen, alle noch im Schläfeln sind. Ich dachte, was hat mich so bewegt von Elia im Leben, oder? Und Elia, der ist für mich so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Gott sagt ihm, geh dort hin, mach das. Er geht in die Wüste, ist dort allein, wartet wieder. Dann geht er irgendwo zu der Witwe. Dann geht er irgendwie einen Wettbewerb machen mit allen anderen, wer der richtige Gott ist. Und was der Elia so für mich aussagt, es ist so, sein Leben geht so ein bisschen auf und ab, wie Action, Ruhe. Und dann, so, als er die grösste Action hat mit dem Battle gegen die anderen Baalspriester, geht er nachher so in ein richtiges Tief rein und dann haut ihn etwas ganz Kleines, das haut ihn aus den Socken. Einfach eine Frau, die sagt, pass auf, in 24 Stunden werde ich dich töten. Und dann kommt er voll in Panik, obwohl er vorne so viele Sachen erlebt hat mit Gott, geht er voll ins Loch rein, ins Tief rein und geht dort in die Höhle. Und für mich zeigt das auch einfach irgendwie die Realität der Bibel. Oder ein Mann Gottes, der so viel erlebt hat, so viel Vertrauen hat und dann so auf dem Anspannung bei dem Propheten-Battle, wie man es so sagen will, geht er nachher ins Tief rein, weil er so auspowert war und er ist dann in die Höhle allein und so geht es uns doch manchmal auch. Irgendwann haben wir irgendwie viel zu tun und dann suchen wir wieder unsere Ruhe und dort begegnet ihm Gott wieder in der Höhle, in der Ruhe. Und ich finde das einfach ermutigend, wenn Gott sagt, es gibt manchmal strenge Zeiten, dann gibt es wieder ruhige Zeiten und ich bin einfach immer bei euch. Ich schaue immer, ich bin rundum da, habe meine schützende Hand über euch und das tut mir gut. Ich höre von Elia, dass er es auch so erlebt hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil heute geht es nochmal um Elia. Er kommt wieder einen Auftrag über. Ich kann mal die «Gehe hin und mache dich auf» und all die Verse, die Gott ihm sagt, er soll sich aufmachen. Wieder neu mit hingehen. Heute geht es nämlich darum, dass er auch wieder sagt, mach dich auf und gehe hinab. Und wo er hingeht und was er dann dort erlebt, das hören wir nachher, nachdem wir ein paar Lieder gesungen haben. Aber ich möchte zuerst noch miteinander beten und stimmen wir doch alle miteinander dazu auf. Herr, ich danke dir, dass du uns da hingeführt hast an diesem Sonntagmorgen, dass wir dürfen auch zur Ruhe kommen von den Sachen, die uns belasten, von den Sachen, die wir daran denken, die immer am Umstudieren sind. Danke, führst du uns da an und möchtest uns begegnen, gerade mit den Liedern, die wir jetzt zusammen singen, aber auch mit der Predigt, die man nachher aus deinem Wort herausgehört, wie es am Elia weitergegangen ist. Ich danke dir, bist du da und lässt uns nie alleine. In der Höchst tust du uns begleiten, in der Tiefst tust du uns durchführen und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Bitte ich jetzt auch für deine Gegenwart, für jedes Einzelne, dass du uns kannst ins Herz hineinreden, uns ruhig machen und dass wir berührt werden von dem, was du zu uns sagen willst. Amen.
Danke, Walter. Das war eine exzellente Vorbereitung, eine gute Zusammenfassung. Mich freut das, dass einer der Ältesten im Gottesdienst so gut aufgepasst hat. Danke, Walter. Ich habe 3 Götti-Buben. Der Älteste heisst Samuel, der ist mit der Hanna geheiratet und gerade in Finnland in der Ferien gsi. Der Mittler heisst David, der Älteste wohnt in Zürich mit seiner Frau, ganz in der Nähe. Der Mittler heisst David, der ist mit der Salome geheiratet im schönen Thurgauerland, privilegiert, fast mit Seeblick. Und meine Schwägerin sehe ich nicht allzu häufig, weil sie weiter weg wohnen. Und dann ist der Jüngste, Benjamin, er ist geheiratet mit Regina. Sie wohnen in Zürich, wir sehen uns auch regelmäßig. Heute Morgen ist David und Salome da. Sie haben ihre beiden Kinder, Jael und Elia, mitgebracht. Steht doch kurz auf. Ihr seid gern gesehene Gäste. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So toll. Freut mich, dass wir uns in Zürich sehen. Wir haben zwei Sachen noch, bevor wir vielleicht unserem Thema zuwenden. Es hat eine Reihe von Geburtstagen. Und das machen wir sonst normalerweise ja nicht. Weil wir müssten ja jede Woche Geburtstag ankündigen, Happy Birthday singen. Wir wünschen aber immer denen, die einen Geburtstag haben, selbstverständlich von Herzen Gottes Segen und alles Gute auf dem Lebensweg fürs nächste Jahr. Nebst den erfreulichen Meldungen gibt es die Sachen, die wir. Und wir wissen, das gehört zum Gemeindeleben auch dazu. Das tut weh. Und wir wollen das nicht einfach nur beiläufig erwähnen. Philomena und Maurizio haben ihre Mami verloren, die Mami von Philomena. Wir haben das am letzten Sonntag gesagt, erwähnt. Und ich würde gerne mit uns, wir bleiben sitzen da dazu, aber ich würde gerne mit uns nochmal beten, insbesondere für Gottes Trost, seine Begleitung, seine Nähe in dieser Zeit von der Trauer. Das holt einem ja erst so ein bisschen im Nachhinein. Am Anfang, unmittelbar, ist sehr vieles, was man erledigen muss, was amtlich auch zu tun hat. Aber den Verlust, den spürt man erst im Nachhinein. Lass uns für einen Moment ruhig werden. Herr Jesus, wir wollen dich ganz speziell für sie zwei bitten, für Philomena und für den Maurizio. Für ihre Angehörigen. In dieser Zeit vom Abschied nehmen, wollen wir dich einfach anrufen, dass sie dürften spüren, dass sie dürften persönlich erleben, dass in der Stunde der Not, in diesen Tagen der Bedrängnis, in diesen wiederkehrenden Momenten vom Verlustgefühl, dass du näher bist, dass du da bist. Schenk dir spürbare Wahrnehmung, dass all die Jahre vom Glaubensweg, vom Leben mit dir, sich dürften auszahlen. Dass das Anlehnen und dass die Beziehung zu dir jetzt gerade in dieser Zeit dürfte ein starker Trost sein. Du weißt um andere von uns, die mit Verlust leben. Vielleicht schon länger leben. Und wir meinen dann, ab einem bestimmten Punkt, jetzt ist es hinter uns. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Jetzt geht es mir besser. Und dann holen uns die Gefühle wieder ein. Und darum wollen wir regelmässig und immer mal wieder intensiv auch für diejenigen unter uns bitten, die mit speziellen Herausforderungen, ob das Verlust von Gesundheit ist, ob das Verlust von einer Beziehung ist, möchten herzlich bitten, dass du deinen Beistand schenkst und das Bewusstsein, dass auch in diesen Zeiten Wachstum möglich ist. Vielleicht gerade eben in diesen Zeiten eine vertiefte Beziehung zu dir möglich ist. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für unsere Gäste heute Morgen und bitten dich jetzt für den Gottesdienst, dass du zu uns reden tätest, dort, wo wir es brauchen. Amen. Wie oft hast du die Aussage gehört? Man hört ja immer mal wieder Leute, die kommentieren, Leute, die irgendwie sich mit Glaubensfragen, mit Gott auseinandergesetzt haben. Und vielleicht hast du die Aussage auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, alle Religionen führen eigentlich zu Gott. Das ist so ein Statement, wo man so locker vom Hocker dahin sagt. Und das tönt, wenn man das so zuerst wahrnimmt, alle Religionen führen zu Gott. Ja, die meinen es ja eigentlich gut. Religiöse Menschen sind in der Regel Menschen, die sich etwas gedacht haben. Das klingt irgendwie tolerant, es klingt sehr tolerant und es klingt noch tiefsinnig. Der Max Lucado ist ein Autor, der auf Deutsch übersetzt worden ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben einzelne von euch von ihm schon etwas gelesen. Er erläutert, wie komisch dass das Statement aber eigentlich ist. Folgt seinem Gedankengang. Er sagt, alle Wege führen ins Himmelreich. Die Feststellung passt irgendwie. Aber macht sie auch Sinn? Können alle Annäherungen an Gott richtig sein? Können alle Annäherungen an Gott richtig sein, fragt er. Wie sollen alle Religionen zu Gott führen, wenn sie doch so unterschiedlich sind? Und da besteht keine Diskussion. Die Unterschiede sind sehr gross. Wo besteht denn? Er sagt dann, in anderen Lebensbereichen akzeptieren wir eine solche Logik nicht. Wir tun nicht so, als ob alle Strassen nach Berlin führen. Oder dass alle Schiffe nach Australien dampfen würden. Oder alle Flüge in Rom enden. Stell dir vor, wie du auf einen Reiseagent reagieren würdest, wenn er mit dem Argument käme. Du sagst zu ihm, dass du einen Flug nach Rom buchen möchtest. Er schaut auf sein Bildschirm und sagt dann, okay, ich habe hier einen Flug nach Wien, am 6. Geht er nach Rom, fragst du? Nein, aber er offeriert ein tolles Menü und freundlichen Service. Danke vielmals. Ich brauche einen Flug nach Rom, wendest du ein. Der Agent sagt, okay, schlage Ihnen Air Berlin vor. Air Berlin, gute Fluglinie. Flügt Air Berlin nach Rom? Nein, aber Sie haben Preise für Pünktlichkeit gewonnen. Danke vielmals. Langsam wirst du wieder hold, frustriert. Ich brauche eine Fluglinie, die mich zu einer Destination, bringt. Rom. Der Agent scheint beleidigt. Sir, alle Flüge gehen nach Rom. Du weißt besser Bescheid. Verschiedene Flüge, argumentiert er, haben verschiedene Destinationen. Das ist nun mal so. Das ist keine doofe Folgerung, sondern es ist eine sachliche Feststellung. Jeder Flug fliegt nicht nach Rom. Und jeder Weg führt nicht zu Gott. Schlicht und einfach. Leute, eine wahre Gott, wo sich selber als Mensch offenbart hat und von dem die Bibel Zeugnis ableitet, das Wort Gottes, der toleriert keine Rivalen. Leute, das ist eines der klarsten Themen in der Heiligen Schrift. Es gibt nur ein Gott und Anbetung gehört ihm allein. Ihm allein. Sein erstes Gebot. Wir zählen jetzt nicht Reihen noch auf, aber es ist gut, wenn man vielleicht das erste kennt. Und das erste ist ein sehr primäres, es ist ein sehr grundsätzliches. Es ist so offensichtlich. Da gibt es keine Debatte. Das ist keine Verhandlungsmasse. Du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. Das Statement, das erste Gebot, 2. Mose, 20. Kapitel, die 10 Gebote, das ist so unmissverständlich. Keine andere Götter. Ende der Durchsage. Da gibt es keine Debatte. Da gibt es keine Grauzone, haben wir festgestellt. Er ist Nummer 1. Eine Nummer 2 gibt es nicht. Es gibt keine Nummer 2. Bitte lang das dir ins Herz sinken. Es ist wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Und wir sagen das nicht einfach so heute Morgen. Unser Schlusstext ist nicht ein lustiger. Es ist wichtig, dass du das in Erinnerung behaltest, was wir jetzt in leitender Weise festgestellt haben. Ein Prophet, einfach, dass wir das noch ergänzen können. Ein Prophet schlägt in die gleiche Kerbe. Es ist der Jesaja. Der Jesaja sagt, das ist etwas, was wir nicht begreifen müssen. Er sagt das der Israeliten. Das ist etwas, was wir nicht begreifen müssen. Ich bin der einzige Gott, sagt er. Es gibt keinen, der vor mir da war. Das sind Götze, die ihr habt. Es gibt keinen, der vor mir da war. Es wird auch in Zukunft kein anderer geben. Leute, das ist sehr eng. das ist sehr strikt, das ist sehr exklusiv. Wir nehmen es zur Kenntnis. Jetzt die Tatsache ist, der Mensch hat das erste Gebot gebrochen, so schnell wie es geworden ist. Du erinnerst dich an das Goldene Kalb, wenn du das Alte Testament ein bisschen kennst. Wir haben den Baal und wir haben den Aschera kennengelernt. Magst du dich vielleicht erinnern? An die beiden Figuren, weil die hat es ja erwähnt. Das sind zwei Vertreter von, zugegeben, von der übleren Art. Aber sie sind lange nicht die einzigen. Sie sind zwei aus dem, man könnte sagen, aus dem religiösen Buffet, wo die Leute sich bedienen können. Menschen geschaffene Götter. Das ist der Grund gewesen, wieso Gott dem Elia den Auftrag gegeben hat. Das ist der ganze auslösende Moment gewesen. Wieso der Elia zu dem Ahab, zum König von Israel, geschickt worden ist. Du erinnerst dich an das Drama auf dem Karmel. Karmel, da ist um die eine Frage gegangen. Eine einzige Frage hat geklärt werden. Und sie ist, wer ist der wahre Gott? Sind es die Baalim, Mehrzahl von Baal, das waren ganze Beige Götze, nicht nur ein einziger. Sind es die Baalgötter oder ist es der Gott Israels? Das war die zentrale Frage. Die Herausforderung war kompromisslos. Entscheide dich, Israelit. Entscheide dich, fäll eine Wahl. Eine Alternative gibt es nicht. Dieses ist der wahre Gott, das sind Götze. Menschen fabriziert. Jetzt, wir wissen, inzwischen sind etwa 3 Jahre vergangen. Während dieser drei Jahre, hat Israel gegen eine stark überlegene syrische, interessant, ist das nicht interessant? Es ist Krieg im Nahen Osten. Jetzt, in dem Moment, in Syrien. Damals war Krieg zwischen den Israeliten und einem Ben-Hadad. König Ben-Hadad, König von Syrien. Und die Israeliten haben mit einer mickrigen Armee stark unterlegene Truppen einen eindeutigen Sieg errungen. Die haben den Krieg geführt und haben die Armee der Syrer besiegt. Dann ist eine Zeit vom Frieden und vom Wohlstand gekommen. Das Lustige ist, die Baalanbetung, trotzdem, dass die Baal-Anhänger umgebracht worden sind, die hat sich nie ganz verloren. Das ist im Untergrund gleich immer noch präsent gewesen. Der Ahab ist immer noch König. Er ist immer noch mit der Isabel, seiner Frau, liiert. Solange die beiden an der Macht gewesen sind, muss man sich in Erinnerung rufen, um zu verstehen, was jetzt nachher anschliessend folgt. Geschichte, die gar nicht lustig ist. Solange die beiden an der Macht gewesen sind, ist Baalgötzendienst eine Realität geblieben in Israel. Leider. Das religiös degenerierte Klima, könnte man sagen, ist auf die beiden Persönlichkeiten zurückzuführen gewesen. Das sind Schlüsselfiguren gewesen. Nicht irgendwelche Nobodies, die irgendwelchen Blödsinn geglaubt haben. Das sind Multiplikatoren der üblen Art gewesen, die zwei. Ein Team. Das bringt uns zur heutigen Story. Der Ahab, der besitzt Könige, das bei Königen ist, er besitzt 2 Residenzen. Er hat eine in Samaria, da haben wir jede Menge Ausgrabungen davon. Er hat eine Vorliebe für Elfenbei. Und in Samaria hat man aus der Zeit von dem König Ahab unheimlich viele Elfenbei-Artefakte, die die Story bestätigen, ausgraben. Er hat eine Winterresidenz gehabt, oder umgekehrt, die Winterresidenz war in Jezreel. Samarien und Jezreel, 2 Residenzen. Und er befindet sich jetzt in Jezreel. Er hat jeden Palast. Tolle Anlage. Eines Tages läuft er in dieser Gartenanlage um. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Garten war. Nicht mitkriegs. Er läuft so rum und wie man das so macht, man freut sich über seinen Besitz. Und irgendwann hast du das Gefühl, wer ist von der anderen Seite von meinem Hag? Was ist mit meinem Nachbar? Und sein Nachbar, den lernen wir jetzt kennen, der hat eine hübsche Parzelle Reben. Winzig klein. Ein Parzelleli. Ein Rebbergli. Ahab, sieht der Rebberg. Sagt etwas über seinen Charakter. Der Rebberg? Neben meinem Garten zu, den muss ich haben. den muss ich, mit Betonung auf muss, haben. Den will ich. Um das kleine Stückchen Land, stell dir das mal vor, um das lächerliche Stückchen Land entsteht ein Streit. Ein Streit, wo am Schluss mehrere Leute das Leben kostet. Folgt mir die Geschichte. Sie ist faszinierend. Die Hauptdarsteller, schauen wir uns die Hauptdarsteller von dieser Story um ein paar Reben. Schauen wir uns die vier. Es geht um vier Leute. Vier Hauptdarsteller, die abschliessende Geschichte, die mit einem Drama endet, ausmachen. Als erstes haben wir einen Mann mit Namen Nabot. Der Nabot ist ein gottesfürchtiger Mensch. Er ist einer von diesen 7000, die seine Knie einem Baal gegenüber nicht gebückt hat. Und ihm gehört das lächerliche Rebberg. Aber er liebt den Rebberg, wie wir feststellen werden. Seine Reben sind es, die direkt als Grundstück vom König Ahab stoßen. Jetzt bis anhin ist der Nadab, nicht Nadab, Nabot heisst er, Nabot. Der Nabot ist bis anhin mit dem Ahab einigermaßen zurangekommen. Er ist ihm sicher zum Weg ausgegangen. Er hat gewusst, was für ein perfider Typ das ist, was für ein gefährlicher König das ist. Er ist ihm möglichst zum Weg ausgegangen. Aber, jetzt hat er ein Problem. Der Ahab hat entschieden, dass er am Nabot seine Parzelle will, um jeden Preis. Egal, was das kostet. Also, wir haben den Ahab. Und wenn du die Serie nicht verfolgt hast, einfach um es nochmal klar machen, das ist der König vom Nordreich von Israel. Israel ist ein gespaltenes Königreich zu dem Zeitpunkt. Wir haben das Nordreich, da ist der Ahab-König. Und eine Reihe von anderen. Und wir haben das Südreich in Juda, das sind eine Reihe von anderen Königen, am Ruder gewesen. Jetzt der Ahab, von dem wird gesagt, dass er weitaus der schlimmste König war, der jemals auf dem Thron von Israel gesessen ist. Er ist es nochmal, der die Baal-Anbetung importiert hat in die Nation Israel mit allen gravierenden Auswüchsen, die das mit sich gebracht hat. Er ist verheiratet mit einer Frau mit Namen Isabel. Sie wird als die boshafteste Frau der Bibel bezeichnet. Ist einfach Fakt. Jetzt, wenn der Ahab ein lächerlicher Frosch auf dem Thron war, dann war die Isabel die Giftschlange, die sich um den Thron umgewickelt hat. Sie war keine Jüdin, kein hebräischer Hintergrund. Sie war heidnischen Hintergrundes. Ihren Vater schon, Götzendiener. Das überträgt sich über Generationen. Sie hat einen tief roten heidnischen Hintergrund gehabt. Das hat sich auf die Beziehung, das hat sich auf die gesamte Nation Israel ausgewirkt. Und zu dem, was die Frau praktiziert hat, ich müsste so sagen, die hat jetzt praktisch alles gemacht, was Gott verboten hat. Praktisch alles. Dazu hat gehört Wahrsagerei, Zauberei, Totenbefragung, Magie, Beschwörung, Astrologie, der ganze Jazz, wo du heute sagst, kurios, lassen wir gescheit den Finger davon. Die Bibel verbietet es, sie praktiziert es. Das ist die Art von Frau, die sie war. Das muss man wissen, wenn man nachher jetzt hört, was mit dieser Geschichte passiert. Schauen wir die Story in Kurzform an. Oh, Moment, wir haben noch den Elia. Elia ist klar. Wir haben jetzt eine Zeit lang von ihm nichts mehr gehört. Die letzten 3 Jahre war Funkstille. Aber der Prophet bekommt einen Auftrag. Und er ist nicht lustig. Ich hätte nicht sein wollen. Das bringt uns zur Story. Kurz gefasst. Der Ahab will den Rebberg vom Nabot. Er macht dem Nabot ein Angebot. Aber der Nabot hat sein Altes Testament gekannt und er hat abgelehnt. Er hat etwas gewusst vom Transfer von Liegenschaften im alten Israel. Er sagt, hat Mut gebraucht. Niemals, musst du wissen, unter keinen Umständen werde ich dir mein Stückchen Land verkaufen. Auch wenn du mir einen guten Preis zahlst. Gott möge mich davon bewahren. der den Bezug hat zu dem Gott. Der hat gewusst, dass Land nicht einfach verkauft worden ist, um einen Gewinn zu realisieren daraus. Aha, wie hat der reagiert? Er hat gesagt, ja, okay, gut, schauen wir, dass wir das diplomatisch lösen können. Wie wir den Nein, der geht heim wie ein Kindskopf. Das ist die Art von Person, die er war. Der ist tot beleidigt, der ist total wütig, der geht heim, er steht in sein Bett und dreht sein Gesicht gegen die Wand. Und ist stinksauer. Seine Frau hat nicht wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl gewusst, um zu wissen, dass der Alte ein Problem hat. Sie lässt sich seine Geschichte ab, was da vorgefallen ist, und dann sagt sie zum Beleidigten Ahab, Junge, kein Stress, du kommst in Weiberg über, das lösen wir doch, das lösen wir. Lass mich die Sache in die Hand nehmen. Ui, ui, wenn ich das nur schon lese, das kommt nicht gut. Von dem, was wir wissen über die Frau, wäre es am gescheitsten gewesen, der Nabot hätte ein Ticket genommen und wäre abgehauen. Wäre eine Zeit lang in die Ferien gegangen. Isabel, lass mich das lösen. Wir finden einen guten Weg, um das auf die Reihe zu kriegen. Sie hackt einen diabolischen Plan aus. Leute, wohlverstanden. Ein religiöser Plan. Darum beeindrucken mich Leute, die fromm reden. Immer weniger. Da ist eine, die fromm geredet hat, aber diabolisch gehandelt hat. Sie schreibt Briefe. Grossartig. Das kommt sicher gut. Sie schreibt Briefe an die Stadtältesten. Und sie schwärzt den Nabot an vor einem religiösen Hintergrund. Auf die fromme Tour. Ihren Brieftext ist uns überliefert. Präzise. Rufen, das ist, was sie geschrieben hat. Rufen den Tag der Busse auf. Stadtälteste. Ich meine, ich würde denken, die haben etwas auf der Birre. Das sind sicher nicht die dümmsten gewesen. Aber die schreibt denen und sagt, ich habe ein religiöses Anliegen, ich habe ein frommes Anliegen. Ich glaube, wir brauchen wieder einmal einen Tag der Busse. Versammelt das ganze Volk. Wir machen das öffentlich. Weisen dem Nabot. Da ist ein Mann mit Namen Nabot. Ich möchte euch bitten, dass ihr dem einen Ehrenplatz gebt. Ganz vorne. Und dann sagt sie Klartext. Sorgt aber dafür, dass zwei, jetzt musst du dir das vorstellen, sie gibt die Instruktionen so, dass zwei bestochene Zeugen in seiner Nähe sitzen. Die sollen vor allen anderen, sodass es offensichtlich ist, ihn anschuldigen und sagen, der Mann, im Fall, der hat gelästert über Gott und den König. Todesstrafe steht auf dem. Der hat gelästert. Und dann, ich gebe euch einen guten Rat, macht das so, wie ich es euch sage, weil das ist ein ganz schlimmer Sieg. Führt er zur Stadt aus und steinigt ihn, so wie es das damals Gebrauch war. Steinigen denn? Das ist der Brief, den sie geschrieben hat. Also ich würde jetzt mal sagen, jeder normale Mensch würde sagen, ja, das ist ja so durchschaubar. Das ist jetzt so, komm, also please. Das ist so primitiv. Es zeigt, zu welcher Dekadenz die Gesellschaft gesunken ist, dass die Ältesten penibelgenau machen, was sie sagt. Die Frau ist gefährlich, ihre Strategie ist perfid und die Dorfältesten sind total korrupt. Später stellt sich heraus, dass die mehr gemacht haben, als sie müssen. Sie haben sogar die beiden Söhne, stell dir das mal vor, die beiden Söhne vom Nabot gerade auch noch mit ins Paket genommen und umgebracht. Die könnten die Erben werden. Es könnte nachher noch ein Problem geben. Oh. Erben. Eine perfekte biblische Katastrophe für den Nabot und seine Angehörigen. Wo der Ahab sieht, wir dürfen die Story abkürzen, du kannst sie selber nachlesen. Wo der Ahab sieht, das Land gehört ihm, das Rebberg ist jetzt in meinem Besitz überschrieben, notariell beglaubigt, versiegelt und abgestempelt. Da freut er sich. Es ist Freude, an Besitz, Unrecht erworben, für eine Weile. Seine Freude hat nicht wahnsinnig lang gedauert. Es kommt der nächste Player von dieser Szene. Elia, Gott schickt ihn auf die Piste. Ich habe einen Auftrag für dich. Lesen wir, wie der Auftrag lautet. Ich finde ihn hochinteressant. Jetzt wird es richtig gehend spannend. Gott sagt zu Elia, und dass wir vom richtigen Elia reden, die ist seine Heimatstadt Agen, aus Tischbe. Elia geht zum König Ahab auf Samarien. Im Fall, einfach, dass du informiert bist, ich orientiere dich, du wirst ihn finden in Jezreel. Gott weiss, wo Menschen sich befinden. Er weiss, wo, nicht nur, wo Menschen sich befinden, ohne GPS und ganz ohne iPhone. Er weiss, was die machen. Er weiss, was die machen. Er ist gerade dort gegangen, um das Grundstück in Besitz zu nehmen. Der Elia weiss nichts Näheres. Ein Grundstück, das er unrechtmässig auf brutalste Art und Weise erworben hat. Sag ihm, ich gebe dir die Message, die du ihm weitergeben kannst. Sag ihm, ist es nicht genug, dass du Leute umgebracht hast? Ahab, ein Mörder. Lange das denn nicht? Jetzt ist was wohl? Eine Kleinigkeit kann es dann manchmal sein. Musst du auch noch fremdes Gut klauen? Lass, was ich, der lebendige Gott, dir sage. An der, jetzt wird es ganz konkret. Bitte verpasst das nicht. An dieser Stelle, geografisch, an der Stelle, wo die Hunde das Blut vom Naboth aufgeschleckt haben, der Elia hat von dem nichts gewusst. Der Naboth wird gesteinigt, die Steine sind voll Blut. Das heißt, ihr habt die YouTube-Filme gesehen aus dem Iran, wo Steinigungen präsentiert worden sind. Steinzeitalter. Das kommt aus dieser Zeit. Der Nadab stirbt, Naboth stirbt und die Hunde schlecken das Blut von ihm auf. Und die Message von Elia ist der, ist die, an dieser Stelle, wo das mit dem Naboth geschehen ist, Ahab, verlange dich drauf, werden die Hunde das Gleiche machen mit deinem Blut. Prösnagri. Jetzt, wo der Elia die Message überbringt, fügt er noch einen interessanten Satz hinzu. Einen interessanten Satz. Er sagt in dem nächsten Vers, ich komme zu dir, Ahab. Einfach, dass du es weisst. Weil du dich ein Böse verschrieben hast. Tun auch Christen böse Taten? Ja, sicher. Machen auch Predigen Sachen, die absolut unverantwortlich sind? Leider ja. Aber da haben wir einen Schied unter. Da geht es um einen gottlosen Menschen, der sich mit Hut und Haar, Lieb und Seele ein Üble verschrieben hat. Das hebräische Wort für verschrieben kann auch mit heiraten übersetzt werden. Das ist eine sekundäre Bedeutung von diesem Begriff. Der Elia sagt zum Ahab, du hast boshaft geheiratet. Wer ein Mensch ehelicht, hat massiven Einfluss. Du hast boshaft geraten und in Verbindung mit dem Bösen hast du dich allem Üble ausgeliefert. Ich weiß nicht, wie der Ahab auf das reagiert hat. Es ist auf jeden Fall, die Message ist ein Desaster für seine Familie, ganz klar. Seine Dynastie wird ausgerottet. Ausstrich geraten. Sie ist verrottet, die Familie. Und das ist ein Preis, der folgt. Der Ahab ist ganz eindeutig im Gottes Visier. Er hat jetzt seit lang nichts mehr gehört von Elia, aber jedes Mal, stell dir vor, jedes Mal, wenn ein Hund bollert, hat er Stress bekommen. Das ist ihm nie zum Kopf aus. Der Elia war nicht der Typ, der weich gespült die Message übergebracht hat. Er hat vermutlich schon eher furchterregend ausgesehen. Prophet mit langem Bart. Eine absolute Autoritätsperson. Und Ahab hat nie vergessen, was er gehört hat. Er hat realisiert, ich bin auf der Abschussliste. Das war ihm sehr wohl bewusst. Eines Tages zieht der Ahab in Krieg, das zweite Mal jetzt, mit dem König von Syrien, Ben-Hadad. Ben-Hadad. Zur Unterstützung. Er hat den ersten Krieg nicht gewonnen, wirklich. Im Sinn von Der König ist nicht zum Weg ausgeräumt worden, der Ben-Hadad. Zur Unterstützung hat er gewusst, brauche ich Hilfe. So wendet er sich an den König von Juda, den Josaphat. Der Josaphat soll mit ihm in Krieg ziehen. Der Josaphat willigt ein in den Vorschlag, die ziehen miteinander im Krieg. Jetzt der Ahab hat gewusst, er hat realisiert, ich bin ein gekennzeichneter Mann. So spielt er ein Spiel. Er sagt zum Josaphat, lass, palt du deine Königsklamotten an. Ich ziehe meine ab und verkleide mich wie ein ganz normaler Soldat. Josaphat, ich weiß nicht, was er gedacht hat, hat eingewilligt in den Vorgehensweg. Jetzt, was der Ahab nicht gewusst hat, nicht hat können wissen, ist, dass der Ben-Hadad seinen Offizier, seinen Armee, den Auftrag, einen ungewöhnlichen Auftrag gegeben hat. Er hat gesagt, bringt niemand um, ausser dem Ahab. Ich will den Ahab. Um ihn geht's mir. Konzentriert euch auf ihn. Die Schlacht fängt an. Und irgendwann haben sie den König in der Hand. Es ist der Josaphat. Und die wollen ihn umbringen. Wie sie gemeint haben, er sei Ahab. Wo der Irrtum plötzlich auffliegt, wo das deutlich wird, ruft irgendein Schlauer, wir haben den falsch! Hände weg! Jetzt musst du hören, im Getümmel von dieser Schlacht schiesst einer von den Bogenschützen. Muss ich vorstellen. Bogenschützen. Ein Getümmel. Einer schiesst ohne zu zielen, wohlverstanden, ein Pfeil ab. Ein Pfeil, irgendein Pfeil. Jetzt ist der Ahab als regulärer Soldat verkleidet. Der Pfeil trifft ihn, Gänsefüßli, rein zufällig. Steht explizit. Er trifft ihn zwischen das Scharnier von seinem Panzer. Am richtigen Ort. Stell dir das vor, ein verirrter Pfeil setzt seinem Leben ein unrühmliches Ende. Lies die Story. Auf dem Bild hat er einen Pfeil im Bauch. Wir wissen nicht, wo ihn der Pfeil getroffen hat, aber wir wissen, dass es ein tödlicher Schuss war. Lesen wir, was passiert ist. Anschliessend. Um den Syrer, er ist König, er hat eine Selbstwürde, um den Syrer die Stirn zu bieten, bleibt er auf dem Schlachtfeld. Er bleibt in dem Wagen. Er blutet grausam. Der Pfeil steckt in ihm. Und bis zum Abend hart er raus und dann stirbt er. Jetzt hast du ein Problem. Ein versauter Kampfwagen. Was geschieht mit dem blutverschmierten Kampfwagen? Es ist, Leute, es ist eine makabre Szene. Es ist nicht eine Sonntagsschulgeschichte. Nicht gerade eine Story für Kinder. Aber wir schliessen die Serie ab auf einer ernsthaften Note, weil die Bibel eine ernsthafte Note präsentiert. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Es ist eine makabre Szene. Der Wagen muss gewaschen werden. Und dabei erfüllt sich im Detail, was Gott prophezeit hat. Lesen wir es miteinander. Wir sind jetzt im 38. Vers. Das ist 1. König 22. 1. König 22, Vers 38. Wo man den Streitwagen vom Ahab an den Teich von Samaria, seiner Residenz, wäscht. Interessant, ganz realistisch. Nämlich dort, wo die Prostituierten damals, hat es damals schon gegeben, badet haben, kommen ein paar Hunde. Und die Hunde schlecken sie das Blut auf. Genau so, wie Gott gesagt hat, es würde geschehen. Das hast du nicht basteln. Das hast du nicht einfach können. Zweck beugen. Leute, das ist der Ahab. Wir kommen zur Isabel. Ein bisschen später holt Gott den Prophet zu sich. Er ist einer von zwei Menschen, wo Gott zu sich nimmt, ohne dass sie lieblichen Tod erfahren. Entrückt, fabelhafte Story. Wir haben nicht Zeit, um die ein bisschen genauer anzuschauen. Du willst sie vielleicht in der Kleingruppe ein bisschen genauer anschauen. Das Projekt spricht auf das noch an. Also der Ahab, der Elia, wird hinweggenommen. Er ist weg von der Bühne der Weltgeschichte. 5 Jahre vergönnt. 10 Jahre vergönnt. Der Elia ist längstens Geschichte. Er hat einen Nachfolger. Sein Nachfolger heisst Elisha. Elisha. Diese Belle, die ist inzwischen eine ältere Dame, ist klar. Sie ist aber immer noch die Autorität im Nordreich. Es scheint fast so, wenn man das einfach so von außen her anschaut, scheint es fast, als ob der Elia in seiner Voraussage recht geht mit dem Ahab, aber sich getuscht hat mit der Isabel. Der geht es aber immer noch gut. Die herrscht immer noch. Die hat immer noch ihr Reich unter Kontrolle. Die hat immer noch ihre Bedientesten. Die sagt immer noch den Tarif durch. Warten wir ab. Der Rest der Geschichte wird im zweiten Buch der Könige berichtet. Zweiter König, fabelhafte Geschichte. Biblische Geschichte. Lohnt sich, die zu lesen. Inzwischen ist nach dem Ahab ein Jehu. J-E-H-U, ein Jehu, König geworden in Israel. Bei seiner Krönung, wo der Jehu König wird, wo man ihn krönt, gibt Gott ihm einen Auftrag. Das war einer der üblen Könige, ein rauchender Typ zwar, aber ein König, mit dem Gott Plan hatte. Gott gibt ihm den Auftrag, am Jehu, am Nachfolger vom Ahab, gibt er den Auftrag, das Haus Ahab, Dynastie Ahabs, auszulöschen. Danke vielmals für den Auftrag, Gott. Jetzt Leute, bitte bedenken, wenn du da bist als Gast, du sagst, ich habe mir eigentlich vorgestellt, in einen Gottesdienst zu kommen, um von Gottes Liebe zu hören. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ihr eine Gemeinde sind, die es barmherzig und liebenswert Herr und zugeht. Und du erzählst da die schlimme Geschichte. Es tut mir leid, ich habe die nicht geschrieben. Aber wir haben geschildert, um was für zwei Menschen das es geht. Jetzt geht es um die Isabel. Wir wissen aus der Geschichte, aus der biblischen Geschichte auch, einiges über die Frau. Lösch das Haus Ahab aus. Auftrag an Jehu. Leute, das tönt oberbrutal, das tönt krass. Aber bedenk bitte, was für eine Dynastie das war. Vergiss auch nicht, der Töpfer kann mit dem Ton machen, was er will. Er braucht keine Bewilligung. Er ist am Ton. Der Töpfer ist am Ton keine Rechenschaft schuldig. Und du sagst, so einen Gott kann ich nicht akzeptieren. Bitte bedenk das. Wir sind seine Geschöpfe. Der Ton weiss ein bisschen mehr, meint er, als der Töpfer. Aber es ist umgekehrt. Töpfer sieht das gesamte Bild. Und wenn ein soziales Gefüge so hoffnungslos korrumpiert ist, handelt Gott gerecht. Wenn er ein Urteil fällt, wenn er richtet, wenn er eingreift. Die Isabel, musst du wissen, die wohnt zu dem Zeitpunkt im Palast von Jezreel. Ein kleines Detail hat sie nicht gewusst, ist ihr nicht bekannt gewesen. An dem Tag, wo der Ahab vom Nabot die Liegenschaft geklaut hat, sagen wir es klar, ist der Jehu dabei gewesen. Der hat das gesehen, der hat das gewusst, der hat sehr wohl realisiert, was der Ahab für ein Typ, was das für ein Mensch ist. Er hat die Mordtaten nie vergessen. Leute, der Bericht endet makaber. Es heisst, schlicht und einfach, Jehu bekommt den Auftrag. Er steigt in seine Kutsche ein und er fährt nach Jezreel zum Sitz der Königin. In Jezreel hat alles angefangen. Der ehemalige Rebberg vom Nabot ist jetzt ein königlicher Gemüsegarten, musst du dir vorstellen. Heisst es so im Text. Gemüse. Er hat offenbar gerne Rüebli gehabt und Lauch. Die Geschichte ist fabelhaft. Die ist absolut unerhört. Isabel hat gehört, die hat ihre Läufer gehabt, die hat gehört, dass der Jehu unterwegs ist. Jetzt schau mal, was die Dame macht. Vermutlich in ihren 80ern, das wissen wir nicht. Sie schminkt ihre Augen. Sie schminkt sich. Make-up hat sie der Bibel schon gegeben. Wieso wissen wir das? Leute, die Bibel ist nicht ein Märchenbuch. Man hat in Samarien Töpfchen ausgraben mit Raucherschwärze drin, wo man weiss, dass die Frauen das für wunderbare Augen Schminke benutzt haben. Sie schminkt ihre Augen. Sie frisiert sich. Sie hat eine Föhnfrisur gehabt. Stell mir das ungefähr so wie Margaret Thatcher. Sie hat immer einen Turm gehabt, einen Föhnturm. Und die hat Männer unter Kontrolle gehabt, genau so. Aber weit entfernt. Margaret Thatcher war eine tolle Politikerin. Sie föhnt ihre Haare, sie hat sich frisiert und sie lehnt zum Fenster vom Palast aus. Dumme Idee. Die Dame brätzelt sich also auf, weil sie denkt hat, wir wissen das nicht, aber ich vermute das, vielleicht hat sie denkt, sie könnte Jehu verführen. Die hat noch gut ausgesehen im Alter, höchstens wahrscheinlich. Bösen Irrtum. Der Jehu war nicht in Stimmung, der hatte einen Auftrag gehabt. Als er zum Palast reinläuft, ruft sie oben runter vom Fenster. Kommst du im Frieden? Shalom ist das Wort. Kommst du im Frieden? Kommst du mit Shalom? Zwei oder drei von ihren Bedientesten sind an dem Fenster zu neben dir. Kommst du in Frieden? Ist das Letzte, was die Frau je gesagt hat. Höchst sehr wahrscheinlich. Der Jehu schaut durch und er ruft zum Fenster rum. Wer in dem Palast haltet zu mir? Von diesen Bediensteten um sie herum, die haben sie gekannt, die haben gewusst, was das für eine Frau ist und sie haben sie nicht mögen. Zu denen sagt der Jehu, Jungs, ich habe einen Auftrag für euch. Schmeiß jetzt ein Fenster raus. Das steht in der Bibel. Entschuldigung. Nächster Vers. Da stürzt die Königin zum Fenster aus. Und dann wird es wirklich mal kalt. Das Blut spritzt am Moor. Ich hätte das nicht sehen wollen. Und es spritzt an die Ross. Und der Jehu fährt hinter sie und führt sie mit dem Wagen über die Leiche. So steht es. Der hat über den Ruhkasten in den Wagenspuren gehabt. Ein bisschen später, die Jehu geht im Palast hin, ein bisschen später überlegt er und sagt zu seinen Bedientesten, hey, wir können sie nicht draussen liegen lassen. Es sieht nicht gut aus. Es geht mir gleich daran. Die Story ist dermassen durchgeknallt. Also man sagt, aber ist sie nicht realistisch? Ist sie nicht absolut? Das würde ich auch machen. Ich sage, hey, das reicht mir aufräumen. Das sieht so schlimm aus. Seine Diener gehen raus. Die schauen sich die Sauerei an. Die kommen zurück und sagen, wir haben zwei Messages für dich, Jehu. Eine gute und eine schlechte. Die gute ist, sie ist mausetot. Die schlechte ist, sie ist nicht mehr viel übrig von ihr. Und jetzt erfüllt sich Prophetie. Jetzt erfüllt sich Prophetie. Wohlverstanden. Hunde sind gekommen und haben ihr Blut aufgeschleckt. Zweiter König 9,35. Diener, die sie haben begraben wollten, haben von ihr gefunden, was die Hunde nicht können oder haben wollen essen, fressen. Der Schädel, die Füße und die Hände. Gute Nacht um 6. Schlusswort vom Jehu. Schlusswort vom Jehu. Jetzt, bitte vergiss das nicht, das ist der Jumping Point von dieser ganzen Geschichte, nicht der makabre Teil, sondern was er daraus schliesst. Jetzt ist alles so eingetroffen, wie es der lebendige Gott durch den Elia aus Tischbe angekündigt hat. Auf einem Grundstück in Israel sollen die Hunde das Fleisch von dieser Frau essen. Wir kommen zur Mal von dieser Geschichte. Wir können das nicht einfach so stehen lassen, das ist ja klar. Wir müssen uns fragen, was hat das zu tun jetzt mit uns heute? Was hat das zu tun? Der Elia ist seit 10 Jahren von der Bildfläche verschwunden. Aber seine Voraussagen sind in Erfüllung gegangen. Und so machen wir 2 Beobachtungen aus dieser Geschichte heraus. Gottes Geduld, Leute, ist immens. Aber sie dauert nicht ewig. Sie dauert nicht ewig. Und du da bist heute Morgen. Und du hast schon längere Zeit dich immer mal wieder mit diesen Fragen vom Glauben beschäftigt, bist aber immer irgendwann noch nicht sicher. Mach es fest, ich flehe dich an. Es ist der Tag der Gnade, aber irgendwann sagt Gott, genug ist genug. Der oder sie hat genug Licht gehabt. Ich habe genug gemacht, ich habe genug probiert. Es ist aussichtslos, das Herz ist verhärtet. Ha, kein verhärtetes Herz. Weich dein Herz um Gottes Willen auf, was immer es ist, wo du dich drüber verhärtet hast. Gottes Geduld dauert nicht ewig. Leute, das Evangelium, das tun wir selten genug betonen, das Evangelium hat eine Kehrseite. Hat eine unschöne Kehrseite. Und wir denken ungern über die nach. Irgendwann, Gott hat viel Geduld, immense Geduld. Und ich denke, die Geduld, die er hat mit mir, das macht mir direkt Angst. Aber irgendwann ist Spiel Schluss. Irgendwann heisst es Game Over. Christen zitieren oft die berühmte Aussage im Johannes 3,16. Etliche von uns kennen die. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gottes Liebe. Das zitieren wir so gern und zu Recht. Wieso, frage ich mich, lesen wir die nächsten Verse nicht auch? Weißt du, wie der nächste Vers, der 18. Wie der lautet, Gott hat Geduld mit euch, weil er nicht will. Nein, da sind wir in Petrus. Ich habe einen Text ausgelobt, den überkumpen wir. Der nächste Vers nach Johannes 3,16 lautet, 17, 18, lautet, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wenn Jesus Christus sein Vertrauen schenkt, wird befreit von seinen Lasten. Und er wird kein Urteil erfahren. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, das ist die Kehrseite. Über den ist aufgrund von seinem Unglauben, nicht seinen Taten, die sind genauso vergeben, potenziell, aber wegen seinem Unglauben ist das Urteil bereits schon gesprochen. Gottes Geduld hat ein Verfalldatum. Das soll uns nicht nur Angst machen, aber Zuspruch sein. Für diejenigen von uns, die mit Menschen zu tun haben, die hartnäckig sind. Vielleicht kann man das jemandem sagen und müsste dann ergänzen. Du glaubst das nicht? Du glaubst das nicht? Okay. Ahab und Isabel haben das auch nicht geglaubt. Und sie haben sich getäuscht. Sie haben sich schwer getäuscht. Das ist das eine. Gottes Geduld wollen wir nicht missbrauchen. Und das zweite ist sein Wort. Leute, Gott steht zu seinem Wort. Mir tut das in der Seele gut. Ich habe diese Serie nicht zuletzt auch für mich selber. Will ich durchackern. Ich brauche das. Die Erinnerung daran. Die Erinnerung daran, was Gott sagt, ist wahr. Was Menschen sagen, ist manchmal wahr und sehr oft nicht. Der Ahab und die Isabel, die sind so mächtig gewesen. Die sind so reich gewesen. Die haben so viel Einfluss gehabt. Denen hat so viel gehört. Die sind so total ich-bezogen gewesen. Die haben irgendwann gemeint, sie hätten alles im Griff, nichts. Können sie irgendwie umblicken. Sie sind unschlagbar. Aber Gott steht zu seinem Wort, wenn die Zeit kommt, wenn die Phase abgelaufen ist von der Gnade, gibt es kein Zurück mehr. Der Vorhang fällt irgendwann. Und die beiden sind am Gerechten zugestanden. Die sind am gerechten Gericht Gottes anheimgefallen. Und es ist schrecklich, Hebräerbrief. Es ist schrecklich, in die Hände vom lebendigen Gott zu fallen, wenn er nicht dein Erlöser, sondern dein Richter ist. Aber bin ich froh. Und du hoffentlich auch. In Christus haben wir einen Retter. Wir haben einen Retter. Taufvers von der Tatjana. Ist das nicht toll? Psalm 62. Meine Rettung gründet auf Gott allein. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei ihm. Ja, Herr, und auch Gnade, wo du schenkst, hat ihren Ursprung bei dir. Du gibst jedem, was er verdient. Und wenn wir überkommen, was wir verdienen, ist es Verurteilung. Das Altes Testament. Wenn wir überkommen, was Gott uns schenkt, ist es seine Gnade. Lass mich noch eine Frage stellen. Wo stehen wir in dem ganzen Komplex hinein? Wo steht ein suchender Mensch, wenn er mit dem konfrontiert ist? Der Gott Ferne, darf ich es mal so sagen? Der Gott Ferne neigt zum Vergleichen. Christen neigen auch zu dem. Aber für einen Moment beim Gott Ferne. Das sagen wir, und das denken wir doch vielleicht auch. Ja, aber so übel wie der Ahab bin ich nicht. So abgefahren wie die Isabel bin ich nicht. Bei mir sieht es doch nicht ganz so schlimm aus. Da schneide ich doch immer noch besser ab. Leute, überlassen wir das Urteil Gott. Tatsache ist, wer von ihm davonläuft, der verliert. Immer. Auch als Christ gilt das. Ein Christ ist gesichert in Gottes Hand. Aber wir können unsere Herzen auch verhärten. Und dann sind wir die Verlierer. Immer. Wie viel besser, nochmal, Taufvers von der Tatjana, unsere Zuflucht bei dem Gott zu finden, der sich durch Christus am Kreuz uns offenbart hat. Da, der Vers ist so wunderbar. Ich glaube, es tut gut, wenn wir den miteinander lesen. Wenn wir nicht miteinander lesen? Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. Das ist das, was nachher folgt für die, die zu seiner Familie gehören. Predige ich einen Satz. In einem Statement mindestens zusammengefasst. Gottes Barmherzigkeit geniessen wir. Aber seine Gerechtigkeit, die gilt genauso. Da gibt es ein Verfalldatum von seiner Geduld. Das motiviert uns, auf seine Seite zu stehen. Solange wir können. Darf ich dich bitten aufzustehen? Jesus, mir ist eine Last von der Seele. Die Serie hat ein Ende. Sie hat ein wunderbares Ende für deinen Prophet, den Mann Gottes, der viel erlitten, viel durchgemacht und viele Enttäuschungen erlebt hat. Du hast ihn entrückt. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Und so wollen wir weniger auf Ahab und Isabel fokussieren. Das ist eine üble Story, die uns zur Warnung dient. Wir wollen zum Schluss der Tatsache gedenken, dass so wie damals bei deinem Volk in Israel, so wir heute als dein Volk, als Gemeinde Jesu, die dich als ihren Retter bekennen, dass auch wir durchaus wieder Elia durch Lebensphasen hindurchgehen, wo Mut gefordert ist, wo Stärke erwartet wird von uns, dass wir nicht einfach zusammenklappen und aufgehen. Ich möchte dich herzlich bitten für diejenigen von uns, die so in dieser Grauzone drin sind und sagen, ach, ich gehöre zwar zu dir, Gott, ich habe dich angenommen, aber seit ich dich kenne, ist mein Leben nicht einfacher. Es ist in gewisser Hinsicht schwieriger geworden. Hilf mir. Gott, schenk mir die Kraft, die ich brauche. Gerade in dieser kommenden Woche. Du weißt, was auf mich wartet. Ich weiß es nicht einmal. Ich kann es nicht abschätzen. Aber ich werde rechnen damit, dass dein Wort wahr ist. So wie damals, auch heute in meinem Leben. Ich habe mich fest an deinen Verheißungen. Es wird gut rauskommen. Für die, die auf Seite Gottes stehen. Und nicht zuletzt, Jesus, möchte ich dich bitten für Einzelne unter uns, die du ausrüstest, mit einem speziellen Mut, dass die nicht nachgehen. Menschen, die fernstehen, liebevoll, verständnisvoll und geduldig auf das beste Angebot hinzuweisen, das es gibt. Das bist du und alles, was du offerierst. Danke, Jesus, dass wir als Gemeinde auf dem Weg können, gemeinsam vorangehen. Schenke es, Vater im Himmel, dass die von uns, die sich geschwächt fühlen, die von uns, die nagende Zweifel haben, aufgrund von dem Mann Elia, 3000 Jahre später, immer noch dürfen Kraft schöpfen. Ich auch. Ich auch. Jesus, danke, was es meinem Glauben antut. Und dass ich von vielen Brüdern und dürfen profitieren bei dieser Serie. Ich möchte dich bitten, dass wir Elia nie vergessen. Gestärkt und tröstet, jetzt in unseren Alltag rausgehen mit ihm sagen, er lasse dein Angesicht über den Schwachen unter uns besonders leuchten. Stärkt du die Herzen, die zaghaft, die zögernd, die zweifelnd sind, wie nur du das kannst. Und wir danken dir, dass du diejenigen von uns, die auf neutral geschaltet haben, dort abholst, wo sie sind, damit sie ihren Entschluss entscheiden können fällen. All das legen wir in deine Hand. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir danken dir, dass wir gemeint sein können, da in Albisrieden, wo du über uns wachst, uns begleitest und uns führst in Zukunft. Wir bitten um dein Segen. Danke dir dafür. Amen.